Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, gesponsert von Kraken, der US-amerikanischen ehemaligen reinen Kryptobörse, die sich jetzt aber immer weiter öffnet und vor allen Dingen hier nach Europa, nach Deutschland expandiert. Insofern, wer Kryptos, aber auch tokenisierte Aktien handeln möchte, sollte sich Kraken unbedingt einmal anschauen. Ja, das Video heute am Freitag, weil ich gestern am Donnerstag einen Medizincheck gemacht bekommen habe. Ich wurde also medizinisch durchgecheckt und bekomme dann nächste Woche die Ergebnisse. Das hat dann etwas länger gedauert. Und in dieser Hitze wollte ich dann nichts übers Knie brechen und habe mir gedacht, ich verschiebe das Video dann um einen Tag ausnahmsweise mal. In Zukunft aber ab Juli, die erste Juliwoche klappt noch nicht, da ist ja auch der Feiertag in den USA, aber dann ab dem ja, ersten Montag, wenn man so will, im Juli, da wird es die Videos wahrscheinlich ohnehin montags und freitags immer geben und mittwochs dann noch einen zusätzlichen Podcast, sodass ihr Montag, Mittwoch und Freitag von mir mit Informationen versorgt werdet. Ja, ansonsten natürlich gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und liken, kommentieren, hypen und so weiter. Das kennt ihr ja schon. Und damit möchte ich auch gleich in Medias Res gehen, das heißt das aktuelle Marktgeschehen besprechen. Und da hatten wir jetzt fantastische Quartalszahlen von Micron Technology. Ich hatte ja hier im letzten Video gesagt, was da erwartet wird. Und diese Erwartungen wurden nicht nur übertroffen, sie wurden regelrecht pulverisiert. Auch der Ausblick wurde angehoben und das sorgte dann dafür, nachdem die Aktie ja zuvor aus Angst vor den Quartalszahlen ein bisschen unter Abgabedruck gestanden hatte, dass sie nun wieder explodiert ist. Dennoch muss man sagen, das aktuelle Marktgeschehen so typisch für die Sommermonate. Da sind natürlich viele so langsam in Urlaub, dann die Trading Desks in den USA eher von den Juniors besetzt und dementsprechend ja, haben wir dann deutlich niedrigere Handelsumsätze und das kann eben zu erhöhter Volatilität führen. Das kann dazu führen, bei größeren Kauforders, dass es auch mal stärker nach oben schießt, aber eben auch zu deutlich an Rücksetzern kommt. Das heißt, im Sommer sollte man immer besonders vorsichtig sein und gerade was Hebelprodukte angeht, vielleicht eher darauf verzichten. Ja, schaut man sich an, wie es aktuell am Markt aussieht, da hatten wir ja zuletzt die FOMC-Sitzung. Ich hatte ja meinen View dazu hier ja, veröffentlicht und hatte gesagt, ich sehe das bei weitem nicht so hawkisch wie viele andere. Und wir haben jetzt gestern den Chef der Federal Reserve, der regionalen Federal Reserve von New York in einem Interview gehabt und das ist auch zugleich der Vizechef der Fed selbst, auch der wichtigste dieser regionalen Notenbankchefs, weil der ist auch immer stimmberechtigt. Das heißt, der ist nicht in diesem Rotationssystem mit drin, weil eben in New York auch ja, zum einen eine große Wirtschaftsleistung existiert, zum anderen aber natürlich auch die Wall Street ist. Und vor diesem Hintergrund natürlich besonders wichtig, was der zu verkünden hat. Und John C. Williams, so heißt der gute Mann, hat gestern gesagt, er sieht die US-Wirtschaft derzeit solide mit 2,25% etwa wachsen. Man will ein Wachstum von etwa 2%. Das ist dann etwa im Einklang, ein Tick zu hoch vielleicht, aber jetzt nicht dramatisch. Was er für ein Problem hat, und das ist ja bekannt, das ist die Inflation. Die ist deutlich zu hoch. Wir hatten jetzt vor kurzem auch den PCE-Deflator, der kam mit plus 4,1% raus. Das heißt, die Inflation ist aufgrund des Irankriegs natürlich zuletzt deutlich nach oben gegangen, weil eben die Ölpreise nach oben gegangen sind. Aber, und das ist jetzt das Gute, wir haben zuletzt eben deutlich rückläufige Ölpreise gesehen, weil es eben Hoffnung gibt, dass dieser Irankrieg bald zu Ende sein könnte. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Scharmützel, gestern auch, da hat der Iran dann wohl ein Schiff angegriffen, daraufhin schoss der Ölpreis kurzfristig nach oben. Aber generell muss man natürlich hier die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, denn insgesamt hatten wir Brent beispielsweise in der Spitze bei knapp 120 Dollar noch vor wenigen Wochen und jetzt liegen wir unter 80. Das heißt, das ist ein Drittel niedriger und dementsprechend dürfte, wenn das einigermaßen sich auf diesem niedrigen Niveau einpendelt oder vielleicht noch einen Tick weiter zurückgeht, dann auch wieder sinkende Inflationsraten bekommen. Nichtsdestotrotz, das Fed-Ziel von 2% ist schwer zu erreichen. Wir haben zuletzt bei Trueflation zwar Inflationsraten gesehen, die darunter sind, aber jetzt gestern zog dann die Trueflation-Inflation auch schon wieder auf 1,9% an. Ist natürlich immer noch unter dem 2%-Ziel, aber trotzdem muss man hier natürlich sagen, das ist schwierig. Nichtsdestotrotz, die Aussagen von John C. Williams deuten nicht darauf hin, dass jetzt hier massive Zinserhöhungen in den USA bevorstehen, sondern eine eher neutrale Haltung. Und das hatte ich ja auch zuletzt so interpretiert. Und generell, wenn natürlich der Ölpreis sich jetzt abschwächt, aber das Wirtschaftswachstum einigermaßen in diesem Bereich bleibt und nicht noch stärker wird und auch der Arbeitsmarkt dann vielleicht noch mitspielt, indem hier dann eine gewisse Disruption durch KI oder AI zu sehen ist, dann könnten wir sogar ein, zwei Zinssenkungen in den nächsten Monaten noch bekommen. Ob das jetzt noch in diesem Jahr der Fall sein wird, muss man sehen. An den Märkten spielt man das auch schon so ein bisschen. An den Anleihemärkten, die Rendite der Zweijährigen ist jetzt unter 4,1% gefallen. Vor zwei, drei Tagen lag sie noch bei 4,2%. Das ist natürlich eigentlich nur ein marginaler Rückgang, aber eben sehr, sehr wichtig. Und man kann nach wie vor sagen, der Leitzins sollte eigentlich immer in etwa auf dem Niveau der kurzfristigen Rendite liegen. Und ja, da sind wir natürlich jetzt etwa 0,5% runter. Das würde für zwei Zinserhöhungen oder eine große sprechen. CME FedWatch dazu zeigt aber an, dass man wahrscheinlich im September einen Zinsschritt nach oben macht, 25 Basispunkte und dann bis Jahresende nichts mehr. Und dann ja, beginnt eben die Wartezeit und man muss sehen, wie sich alles weiterentwickeln wird. Jetzt muss man sagen, dieser Zinsausblick ist alles andere als besonders hawkisch, wenngleich natürlich auch nicht dovish. Und dennoch ist der Bitcoin zuletzt deutlich unter Druck geraten und der ist natürlich sehr zinssensitiv. Das bedeutet, die Anleger bei Bitcoin an den Kryptomärkten, die haben tatsächlich wohl Angst vor stärker steigenden Zinsen. Und da muss man jetzt schauen, ob diese Angst tatsächlich berechtigt ist, ob hier die Kryptomärkte richtig liegen oder ob nicht eher die Anleihenmärkte beispielsweise richtig liegen, was ich in dem Fall tatsächlich eher glaube. Nichtsdestotrotz, die Marke von 60.000 US-Dollar hatte ich hier immer wieder als zentrale Unterstützung genannt und die ist derzeit massiv unter Beschuss. Wir sind auch aktuell wieder ein bisschen darunter. Morgen waren wir teilweise auch ein bisschen darüber. Was aber positiv ist, ist, dass die Stimmung gegenüber den Kryptos und auch dem Bitcoin mittlerweile sehr negativ, sehr ängstlich ist. Das Sentiment spricht also eher dafür, dass jetzt so langsam Kaufzeit ist. Und was man auch sagen muss, die 60.000er-Marke ist zentral und nach klassischer Charttechnik, wenn diese 60.000 US-Dollar nachhaltig gebrochen würden, was so unter 57.000 langsam der Fall wäre, dann hätten wir hier ein klares charttechnisches Verkaufssignal mit Kurszielen von 48.000 bis 50.000 und später vielleicht noch tieferen Kursen. Also das ist die klassische Charttechnik. Aus Sicht der Elliott-Wellen-Theoretiker, und die haben sich ja gerade im Kryptobereich zuletzt immer einen Namen gemacht, muss man sagen, sieht die Sache aber anders aus. Denn da kann es sein, dass wir zwar die 60.000 jetzt brechen und in Richtung 54.000, 55.000 US-Dollar fallen, dass wir uns doch dabei dann stabilisieren und sehr schnell wieder über die 60.000 zurück, ja, snipen, wenn man so will, und dies dann verteidigen. Und dann könnte es nämlich sein, dass aus charttechnischer Sicht das so eine Art Bodenformation wird, ja, die wir schon öfter in der Vergangenheit gesehen haben. Und die Bären wären dann von den Bullen am Ende vertrieben worden, nachdem sie erst gedacht hatten, sie hätten diesen Krieg, diesen Kampf gewonnen, wurden sie dann am Ende vertrieben. Und das könnte natürlich dann alles drehen. Also insofern haben wir derzeit auf jeden Fall hohes Risiko in Bitcoin. Da würde ich jetzt keine gehebelten Long-Positionen auch eingehen, generell keine Long-Positionen eingehen, allerdings auch nicht shorten, denn wenn es blöd läuft, hat man vielleicht maximal 10% Potenzial nach unten und muss dann aber sehr, sehr schnell handeln. Aber das sollte man definitiv im Auge behalten und wenn der Kurs weiter abschmiert, wenn er in Richtung 50.000 oder darunter fällt, dann kann man damit rechnen, dass es auch noch tiefer geht. Aktuell sehe ich das allerdings noch nicht, weil, wie gesagt, die Fundamentals sprechen eigentlich dagegen. Die Zinssituation ist zwar unklar, aber nicht so hawkisch, wie es von vielen interpretiert wurde. Und das ganze Quantencomputer-Thema, da möchte ich auch noch mal kurz was zu sagen. Da werde ich nämlich auch immer wieder dazu gefragt. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Quantencomputer kommen, dass das eine der führenden neuen Technologien demnächst auch wird, so wie jetzt künstliche Intelligenz. Aber es wird noch einige Jahre dauern und vor allen Dingen sind da noch Milliarden Investitionen zu stemmen und das schaffen halt solche Konzerne wie IBM, die da ja schon lange in der Forschung sind, aber auch Alphabet, Google oder Microsoft und andere. Das schaffen aber nicht Rigetti Computing, Yonk und wie sie alle heißen. Die machen das derzeit nur deshalb, weil ihre Aktienkurse ganz gut laufen und sie dann beständig neue Aktien ausgeben können, dadurch frisches Geld einsammeln und das dann wieder verbrennen. Das ist so ein bisschen wie in der Dotcom-Bubble damals. Insofern kann man auf dieses Thema durchaus setzen, sollte dann aber wahrscheinlich auf die großen Konzerne setzen, zumindest als langfristiger Investor. Als kurzfristiger Zocker, als Trader sieht das natürlich anders aus. Da kann man natürlich diese Quantencomputer-Stocks, die eigentlich, wie gesagt, Zockerpapiere sind, natürlich spielen. Und jetzt den Impact auf den Bitcoin. Da hat auch der Moritz Hessel zuletzt in seinem, ja, Short hier auf YouTube einiges Gutes gesagt. Es gibt durchaus Leute, die denken, spätestens 2030 kommen die Quantencomputer. Ich bin da ein bisschen pessimistischer und denke, es wird ein bisschen länger dauern. Aber egal, auch wenn sie erst 2032 oder 35 kommen, sie werden auf jeden Fall kommen. Und viele glauben dann auch, dann könnte die Kryptographie von Bitcoin gehackt werden. Und nach heutigem Stand ist das so. Aber die Entwickler arbeiten natürlich daran, Bitcoin Quantencomputer sicher zu machen. Und gerade bei Ethereum zum Beispiel ist man schon weiter, hat ja da auch die Foundation dahinter, die das zum Teil mitfinanziert. Und von daher ist natürlich umso verwunderlicher, dass Ethereum, der Ether zuletzt noch schlechter als der Bitcoin gelaufen ist. Das ergibt also keinen Sinn. Deswegen glaube ich nicht, dass die Kurse deshalb fallen, weil man Angst vor Quantencomputern hat, auch wenn Frank Thelen durch die Lande zieht und das derzeit ja, als Thema propagiert. Alles in allem muss man auch sagen, und da hat Moritz Hessel auch absolut recht, wenn Bitcoin, egal ob jetzt 2030 oder 2032, die Kryptographie gehackt werden kann, gehackt werden kann, dann ja, kann man auch jedes normale Bankkonto wahrscheinlich hacken. Das heißt, dann haben wir auch ganz andere Probleme. Und aus heutiger Sicht muss man sagen, da ist die Blockchain-Technologie, da sind Bitcoin und andere wahrscheinlich ihrer Zeit eher voraus. Die werden Quantencomputer sicher gemacht, wohingegen, ob die Kreissparkasse hier in Trier oder die Sparkasse Trier, wie sie heißt, ob die das dann schon so schafft, Das sei mal dahingestellt. Und insofern, ja, bin ich nach wie vor langfristig ohnehin sehr zuversichtlich, was Bitcoin und die Kryptos angeht. Kurzfristig muss man es aber weiter im Auge behalten. Und ich wollte heute auch mal ein bisschen näher darauf eingehen, zumal da zuletzt sehr viel durch die Welt geschwirrt ist. Ja, und damit komme ich jetzt aber zurück zum Aktienmarkt und dem KI- oder AI-Trade. Und da haben wir ja zuletzt gesehen, diese ganzen Speicheraktien, egal ob das jetzt um Flash-Speicher geht, ob das um Arbeitsspeicher geht oder ob das auch um Festplattenspeicher quasi geht, die sind durch die Decke gegangen. Das heißt, so Aktien wie Micron Technology, exemplarisch natürlich, oder auch SanDisk, aber auch eine Seagate, eine Western Digital, der Mutterkonzern ja immer noch von SanDisk, die sind durch die Decke gegangen. Und zuletzt sind sie dann ein bisschen unter Druck geraten. Und dann kam Micron jetzt mit guten Zahlen und hat diese Euphorie nochmal befeuert. Und ich glaube, wie gesagt, dass dieser KI- oder AI-Trade auch noch ein Jahr laufen wird. Dennoch, es gibt jetzt zunehmend Sorgen, die nämlich sagen, okay, Apple zum Beispiel musste gestern seine Preise für seine Gadgets, iPhone, iPad und so weiter erhöhen und hat das begründet damit, dass eben Arbeitsspeicher, den sie von Micron in erster Linie kaufen, so teuer geworden ist. Das heißt, Apple hat jetzt nicht mehr die Preissetzungsmacht bei diesen Speichern, sondern die hat Micron aufgrund der extrem hohen Nachfrage. Die nutzen das natürlich und feiern derzeit Rekorde, absolute Rekordumsätze, Rekordgewinne. Und wie gesagt, das wird auch noch ein bisschen weiter anhalten und die Aktie wird zwar volatil bleiben, aber wahrscheinlich dann weiter steigen. Aber man macht sich natürlich Sorgen, dass Apple und andere, die eben das Ganze bezahlen müssen, dass die unter Druck geraten. Und das ist auch der Grund, warum diese Big Techs, die Magnificent Seven, unter Druck gestanden haben. Also egal ob Alphabet, Amazon, Meta oder wie sie alle heißen, Microsoft. Und das könnte auch noch ein bisschen anhalten. Und weil die natürlich hoch in den Indizes gewichtet sind, drückt das ein bisschen auf den Markt. Übergeordnet glaube ich auch, dass die Softwareaktien zum Beispiel viel zu stark verprügelt worden sind. Und es kann durchaus sein, wenn es mal zu einer Korrektur im Chipsektor kommt, wenn eine Micron auch nochmal 20% oder so fällt, und das muss nicht immer nur an ein, zwei Tagen sein, das kann auch mal tatsächlich über ein paar Tage oder sogar zwei, drei Wochen gehen, dann könnten in dieser Zeit die Softwareaktien steigen. Und das wäre ein erster Anstieg. Ich glaube aber, dass die prinzipiell auch nachhaltig auf lange Sicht steigen werden. Aber kurzfristig ist das natürlich noch sehr, sehr unsicher. Wir hatten zuletzt auch gesehen, nach Snowflake, die gute Zahlen geliefert haben, ist nicht nur Snowflake explodiert, sondern auch viele dieser zuvor verprügelten angeblichen KI- oder AI-Verlierer. Und dann sind sie zuletzt aber auch wieder zurückgekommen. Außer, wie gesagt, Snowflake selbst, die haben sich noch ganz gut gehalten. Aber eine ServiceNow beispielsweise ist fast schon wieder zurück an den Tiefs. Eine SAP ist weitergefallen und so weiter. Ich glaube daher, dass es nicht falsch ist, auch mal ein bisschen umzuschichten aus diesen KI-AI-Gewinnern, vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Geld abzuziehen und dann in diese Softwareaktien reinzugehen. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Das soll jetzt hier kein Ratschlag sein. Ich glaube auch, dass es aktuell clever ist, ja, Kryptos so ein bisschen zu kaufen, aber natürlich nicht voll einsteigen und gehebelt long gehen, sondern sukzessive, vielleicht sogar über Sparpläne. Gibt ja auch mittlerweile im Kryptobereich viele Angebote dazu. Und dann braucht man natürlich erstmal, wie hat Olli Kahn gesagt, Eier und dann natürlich auch ein bisschen Geduld. Denn wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die Softwareaktien in 3 Monaten höher stehen oder dass die Kryptos in 3 Monaten sich verdoppeln. Aber wie es dann in 1,5 Jahren aussieht, das werden wir sehen. Vor etwa 1,5 Jahren wollte zu Kursen von unter $100 auch keiner Micron haben. Also das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ja, und last but not least wollte ich dann auch noch auf eine Aktie eingehen, die vielleicht so ein bisschen exemplarisch dafür steht, was im Chipsektor durchaus auch passieren kann, nämlich Nvidia. Nvidia war 2022, hatten die noch eine Market Cap von 360 Milliarden US-Dollar, also Anfang 2023, Ende 2022. Und dann kam eben dieser KI-Boom und man hat gemerkt, okay, davon profitiert Nvidia am meisten und die Umsätze und Gewinne bei denen explodieren. Erst auf der Hopper-Basis und dann später Blackwell, Blackwell Ultra und als nächstes jetzt Vera Rubin, die Technologien. Ja, und die Aktie ist, wie gesagt, durch die Decke geschossen, von damals 360 Milliarden US-Dollar Market Cap jetzt auf über 5 Billionen, hat sich also vervielfacht, ver-15-facht oder so und stockt aber jetzt seit einiger Zeit. Sie ist zwar zwischenzeitlich nochmal Richtung 235 gestiegen, aber jetzt unter die $200-Marke gefallen und hat kurzfristig sogar noch ein bisschen Platz nach unten, ehe dann die Bullen sie wahrscheinlich auffangen könnten. Und ich habe jetzt eine interessante Analyse zu Nvidia gemacht und auch zum Teil mir da externen Input geholt. Und wenn man sich das anschaut, wir haben derzeit den Nasdaq 100, also den Auswahlindex, mit einem KGV von 34, was relativ hoch ist. Wir haben den S&P mit einem KGV von 25, über 25, was auch relativ hoch ist. Und wir haben eine Nvidia-Aktie mit einem KGV von ziemlich genau 30, also 30,1 kann man sagen, was für die Aktie im Vergleich natürlich zum Beispiel zum Nasdaq 100 schon wenig ist, aber auch für die Aktie selbst, denn die hatte in den letzten Jahren ein durchschnittliches KGV von 71. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das durchschnittliche KGV von 71, das war in dieser Zeit vielleicht gerechtfertigt aufgrund des hohen Wachstums und das wäre jetzt zu viel. Da würde ich auch mitgehen, aber das KGV, wenn die Aktie sich jetzt nicht weiter bewegt, wird jetzt in den nächsten 2 Jahren bis 2029, also das Jahr 2026 neigt sich ja jetzt langsam auch schon im zweiten Halbjahr und damit dem Ende zu, und dann in den nächsten gut 2 Jahren, 2,5 Jahren wird das KGV von Nvidia zunächst nächstes Jahr 21,5 und danach auf 12 sinken, wenn die Aktie sich nicht bewegt. Und jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, ist das billig oder günstig, sage ich besser mal, oder teuer für die Aktie. Ich denke, für die Wachstumsraten, die Nvidia nach wie vor an den Tag legt, wenn auch die nicht mehr ganz so hoch sind, wie sie ganz am Anfang des KI-Booms waren, ist das aus meiner Sicht immer noch extrem günstig sogar. Und wenn die einigermaßen die Prognosen, die zuletzt natürlich auch erhöht wurden, einhalten können und 2029 aktuell, wie gesagt, mit einem KGV von 12 bewertet werden, dann hätte die Aktie enormes Potenzial, denn sie müsste eigentlich eher mit einem KGV von 20 oder mehr bewertet werden. Und da kann man sich ja ausrechnen, von 12 auf 18 wären schon 50%. Wenn es dann noch weiter hochgeht, kommt man leicht auf Kursgewinne von 60, 70%. Ja, und das kann die Aktie durchaus schaffen. Wie gesagt, es sind natürlich die Gewinnschätzungen für 2029, die müssen sich erst auch noch dann bewahrheiten. Das ist natürlich ein Risiko. Und bis 2029 vergeht natürlich noch etwas Zeit, 2,5 Jahre. Die Börse schaut immer etwa ein halbes Jahr in die Zukunft. Also es ist dann ein Kursziel, was so auf Sicht, sage ich mal, von 18 bis 24 Monaten erreicht werden könnte. Aber wenn man das ausrechnet, 195 und packt da eben 70% drauf, kann man sich ausrechnen, wohin man kommt. Dann ist man leicht so im Bereich von $300 und mehr. Alles in allem glaube ich also, dass Nvidia derzeit zu günstig ist, aber die Aktie zeigt auch exemplarisch, was durchaus zwischenzeitlich mal mit Aktien wie Micron, wie SanDisk, die zuletzt gelaufen sind, wie geschnitten Brot passieren kann. Und wenn das passiert, dann werden Anleger natürlich am Anfang sagen, okay, ist nur eine Konsolidierung, wir bleiben dabei. Wenn sich das aber länger hinzieht, wie jetzt zuletzt bei Nvidia, dann werden sie irgendwann auch beginnen, da mal Gewinne mitzunehmen, was diese Aktien dann auch mal noch ein bisschen unter Druck bringen könnte. Und dieses Geld, was sie da eben mitnehmen, müssen sie natürlich woanders investieren. Und das kann gut sein, dass das, wie gesagt, in Kryptos geht, in den Software-Sektor geht oder auch in noch defensivere Branchen. Ich hatte zuletzt ja auch beispielsweise immer wieder betont, dass die Fastfood-Aktien sehr, sehr günstig sind. Ja, das ist so mein View auf den Markt. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass wir viele Zinserhöhungen bekommen, wenn überhaupt eine noch in den USA. Ansonsten rechne ich eher mit konstanten und dann über die Zeit sogar wieder sinkenden Zinsen, wobei es jetzt auch keine aggressive Zinssenkungskampagne sein muss, denn das Wirtschaftswachstum ist ja okay. Der US-Arbeitsmarkt muss man halt sehen, wie stark der durch KI kurzfristig dann disruptiert wird. Ich denke, dass das stärker schon der Fall ist und in Zukunft noch stärker der Fall sein wird, als man derzeit vielleicht glauben mag. Und ja, dann glaube ich, dass man, wie gesagt, aktuell den KI-AI-Trade noch nicht abschreiben sollte, dass man aber durchaus kurzfristig auch mal ein bisschen vorsichtig sein muss. Gerade in den Sommermonaten kann es volatil werden aufgrund der dünneren Handelsumsätze und dass man durchaus mal auch über den Tellerrand hinausblicken sollte, nicht nur auf diese KI- oder AI-Werte, sondern eben auch beispielsweise auf den gebeutelten Software-Sektor, beispielsweise auf Fastfood und beispielsweise auf Krypto. Alle drei Dinge oder Sektoren, die zuletzt nicht unbedingt im Fokus der Investoren standen. Und es gibt eben diese alte Börsenregel, dass antizyklisches Investieren langfristig immer noch am besten funktioniert. Das heißt, das kaufen, was derzeit keiner will. Und da ist man natürlich bei Kryptos ganz weit vorne, glaube ich. Und da eher mal auch Teilgewinne oder Gewinne mitnehmen, wo derzeit sich alle drauf stürzen. Und das ist nun ganz klar dieser KI- oder AI-Trade. Ja, das soll es für das heutige Video gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch einen Mehrwert geboten hat, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, gerne liken, hypen, kommentieren, dass wir auch in den Austausch gehen können und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann wünsche ich allen an dieser Stelle nur noch eins, nämlich ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Es ist derzeit sehr, sehr heiß und verabschiede mich. Das nächste Video kommt, wie gesagt, am Dienstag. Noch halten wir den Rhythmus Dienstag, Donnerstag aufrecht. Ab Juli wird es dann wahrscheinlich Montag und Freitag die Videos geben und mittwochs den Podcast. Und dann hoffe ich, dass ihr da alle auch ja, fleißig einschalten werdet und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.